Ich lese uns die Verse aus 1. Korinther 1, Abvers 18. Und das Wort des Pfahles ist denen, die verloren gehen, Torheit. Denen aber, die errettet werden, uns, ist es Gottes Vermögenskraft. Denn geschrieben worden ist, ich werde die Weisheit der Weisen verderben, und das Verständnis der Verständigen werde ich ablehnen. Wo ist ein Weiser? Wo ein Schriftgelehrter? Wo ein Disputator dieses Äons? Verdummt nicht Gott die Weisheit des Kosmos? Denn weil in der Weisheit Gottes der Kosmos durch die Weisheit Gott nicht erkannte, wohlgefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigung die Glaubenden zu retten. Weil denn auch Juden Zeichen fordern und Hellenen Weisheit suchen, wir aber, wir verkündigen Christus als angepfahlt. So ist es den Juden ein Ärgernis, den Nationen aber Torheit. Ihnen aber, den berufenen Juden, außerdem auch Hellenen, verkünden wir Christus als Gottes Vermögenskraft und Gottes Weisheit. Da das Törichte Gottes weise ist als die Menschen und das Schwache Gottes stärker ist als die Menschen. Denn blickt auf eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise gemäß Fleisch, nicht viele Vermögensmächtige, nicht viele Edelgeborene sind, sondern die Törichten des Kosmos auserwählt der Gott, auf dass er die Weisen beschäme und die Schwachen des Kosmos auserwählt der Gott, auf dass er die Starken beschäme. Und die Unedelgeborenen des Kosmos und die Verachteten auserwählt Gott, die, die nichts sind, auf dass er die, die etwas sind, unwirksam mache, damit sich vor dem Gott kein Fleisch rühme. Aus ihm aber seid ihr in Christus Jesus, welche uns Weisheit von Gott wurde und Gerechtigkeit, außerdem auch Heiligung und Erlösung. Auf dass es so sei, wie geschrieben worden ist, der, der sich rühmt, rühme sich des Herrn.
So, herzlich willkommen unseren Kurgästen hier. Gelegentlich sind ja einige von den Kurgästen hier. Wir freuen uns über jeden. Und ja, sind gespannt, was uns der Herr heute sagen will. Die Frage ist, was ist Weisheit? Was ist Weisheit? Wer entscheidet denn, was Weisheit ist oder was Torheit ist? Ist Weisheit vielleicht nur Wissen, angehäuftes Wissen? Oder ist es gelebte Erkenntnis? Ich möchte mal drei schlaue Männer zitieren, Dichter und Denker der vergangenen Zeit. Johann Wolfgang von Goethe hat gesagt, die Weisheit ist nur in der Wahrheit. Da kommt er dem Bibeltext schon ziemlich nahe. Die Weisheit ist nur in der Wahrheit. Dann William Shakespeare hat gesagt, besser ein weiser Tor als ein törichter Weiser. Fand ich auch ganz nett. Und ich denke, Heinrich Heine bringt es auch auf den Punkt, er gesagt hat, wer nie im Leben töricht war, ein Weiser war er nimmer. Also jeder macht mal Fehler, gell? Auch ich. Und ja, fand ich interessant. Für das, was uns natürlich noch mehr interessiert, ist, was sagt die Bibel dazu? Und ich habe noch drei Zitate oder Hinweise aus der, ja, aus dem Bibeltext. Paulus schreibt in Kolosser 2, Vers 3: In Christus sind alle Schätze der Weisheit und der Kenntnis verborgen. Und ich denke, wenn Goethe sagt, die Weisheit ist nur in der Wahrheit, und wir wissen, dass Christus die Wahrheit in Person ist, dann ist alle Weisheit auch in dem Christus, genau wie es die Bibel uns auch schildert. Der Prediger Salomo war ja ein weiser Mann, zumindest solange er treu war. Und er hat ja auch viel dazu gesagt. Und im Prediger 7, Vers 12, da sagt er: Die Weisheit erhält ihren Besitzer am Leben. Wenn die Weisheit heilsgeschichtlich betrachtet Jesus ist, gell, stimmt das auch. Und 2 Kapitel weiter, Prediger 9, 18, da sagt er dann, und das wäre ein Spruch, den wir unseren Politikern mal weltweit schicken sollten: Weisheit ist besser als Kriegsgeräte. Und wir sind ja im Moment wieder in einer recht schwierigen politischen Lage weltweit und ja, vielleicht siegt ja die Weisheit. Auf jeden Fall geschieht das, was Gott will, und das ist mein Trost. Gut, der Text, wir haben ihn gerade gehört von Reinhold, der zeigt uns ja, dass Christus an dem Fluchholz auf Golgatha für kosmische Menschen, für weltlich denkende Menschen eine Torheit ist. Wieso stirbt einer für die ganze Menschheit? Bringt ja sowieso nichts. Und dass die Glaubenden aber, die Glaubenden, schöpfen daraus ihre Kraft. Das heißt, Paulus schreibt hier, für Glaubende ist es Gottes Dynamis, Gottes Vermögenskraft. Also wenn wir diesen Glauben nicht hätten, könnte es ja manchmal verzweifeln. Und deswegen haben wir auch gehört, dass Gott durch die Torheit dieser Verkündigung, die Torheit, nämlich Christus auf Golgatha, rettet, dass das sein Rettungsmittel ist. Und dadurch wird deutlich, dass das Törichte Gottes, also diese Verkündigung von dem Jesus am Fluchholz auf Golgatha, dass dieses Törichte Gottes weiser ist als alle Weisheit aller Zeiten und aller Menschen und auch der Engel. Das ist eine interessante Verkettung oder Verkehrung der Begriffe auch, die uns zeigt, dass aus menschlicher Sicht das, was wir glauben, Blödsinn ist. Dass aber aus Gottes Sicht deutlich werden wird, dass die, die es nicht glauben können, im Moment nicht glauben können, später, wie Jesus mal gesagt hat, durch den Geist überführt werden und erkennen, dass sie töricht gewesen sind. Das ist der biblische Kreislauf sozusagen. Und es mag gut sein, wenn wir uns die Verse nochmal im Einzelnen anschauen. Ihr wisst ja, wie ich das immer so gerne mache, Stück für Stück. Und die einzelnen Gedanken dann auch besser verstehen können. Vers 18 hieß es ja, das Wort des Paulus, in den meisten Bibeln steht Kreuz. Das ist jetzt eine Ermessensfrage. Das griechische Grundtextwort für Stauros heißt Pfahl. Das Wort Kreuz ist also eine Erfindung, die nicht dasteht. Deswegen bin ich für den Begriff des Pfahles. Aber wichtig ist ja, was da passiert ist. Jesus auf Golgatha hat für alles bezahlt. Und deswegen sagt Paulus ja, dieses Wort von diesem Ereignis auf Golgatha ist Torheit für die, die verloren gehen. Uns aber ist es Gottes Vermögenskraft, Gottes Dynamis. Das heißt, dass das Geschehen auf Golgatha war ja, wie Paulus in Kolosser 2 uns schildert, der Moment, wo der Schuldschein zerrissen wurde und alle Autoritäten, alle hochrangigen Engel, auch die Autoritäten auf der Erde, ich denke an Pilatus und andere, Herodes, Felix, alle, die damit zu tun hatten, für die war es entwaffnend, dass hier ein Mensch für das ganze Volk sterben sollte. Und sie sind quasi bloßgestellt worden, im Sinne auch, dass der Diabolus, der Teufel, der Satan, ja versucht hat, Jesus noch umzubringen vor Golgatha, weil er im letzten Moment vielleicht begriffen hat, was Gott da vorhat. Und diese Torheit, die kann man ja Land auf Land abspüren. Ich habe euch schon mal gesagt, vor vielen Jahren ein Wissenschaftsjournalist, der hat gesagt, Gott sei Dank, dass es keinen Gott gibt. Und daran sieht man schon, wie töricht so ein Satz auch ist. Denn im Psalm 14, 1 heißt es, der Tor spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott. Man sucht ja das Gottesteilchen, dazu sage ich nachher noch etwas, in der Schweiz, im CERN, in dieser Forschungsanlage. Aber wir erkennen hier deutlich, der Gott dieses Äons, der Diabolos, der Teufel, der diesen Kosmos, diesen Äon, diese Weltzeit gepachtet hat von Gott mit seiner Genehmigung, er hat den Sinn der Ungläubigen verblendet. Man müsste ja als Wissenschaftler, wenn man sich mit der Materie beschäftigt, ich denke an die Quantenphysik, eigentlich von alleine drauf kommen, dass das nicht alles von selber geworden sein kann. Und wir hatten ja hier schon über diese Themen auch öfter gesprochen. Es ist ja alles Information. Gott sprach und es stand da, gell? Steht schon in unserer Bibel ganz am Anfang. Und die Wissenschaft stellt fest heute, Quantenphysik, Physiker wie Heisenberg zum Beispiel und vor ihm Heisenberg, klingen fast gleich, dass es eben alles Information ist. Ja, das Beispiel mit der toten und der lebenden Katze, ihr erinnert euch vielleicht. Gut, und jetzt wird hier noch gesagt, dass diejenigen, die Toren sind, weil sie das nicht verstehen, dass sie verloren sind, also die Verlorenen. Die verloren gehen, für die ist es Torheit. Wir wissen aus vielen Predigten, die wir hier schon seit vielen Jahren gehalten haben, dass es das Gottesziel ist, alles in seine Herrlichkeit zurückzuführen. Es gibt einen schönen Bibeltext, das ist Römer 11, 36, wo es heißt, dass aus ihm das ganze All ist, also alles, was es gibt, dass es durch ihn Bestand hat und in ihn hinein zurückgeführt wird. Das ist der große Heilskreislauf. Dass Gott nicht einfach die Toren sozusagen rettet, sondern dass sie durch Gerichte gehen, durch Übererziehungsmaßnahmen, dass sie das lernen dürfen. Das können wir vielfältig auch am Wort Gottes erkennen. Und so ist das also eine temporäre Verlorenheit, die wir auch heute deutlich erkennen können unter den Menschen. Das fängt in der Familie oft schon an. Dass man uns für, ja, bescheiden ausgedrückt, für naiv hält, dass wir glauben, dass Gott alles geschaffen hat und auch es dafür sorgt, dass es jetzt sozusagen in seine Herrlichkeit zurückgeführt wird. Ist ein Riesenthema. Ich weiß, man kann das nicht in 5 Minuten erklären, aber ich muss das auch der Vollständigkeit halber hier auch noch mit erwähnen. Vers 19 sagt ja Paulus dann weiter, denn geschrieben worden ist, und jetzt zitiert er aus dem Alten Testament. Paulus war ja ein Gelehrter, Schriftgelehrter, war ein studierter Mann und er kannte das sogenannte Alte Testament, was wir heute als Altes Testament bezeichnen, sehr genau. Und er hat ja die Septuaginta benutzt, die griechische Übersetzung des Alten Testamentes, die 200 vor Christus gemacht worden ist. Und er zitiert allein im Römerbrief 75 Mal aus dem Alten Testament. Also er argumentiert mit der Weisheit des Alten Testamentes und ergänzt das, wertet es quasi auf im Neuen Testament, in dem Neuen Bund, um gewisse Dinge zu erklären. Und so auch hier, er sagt, es ist geschrieben worden, nämlich in Jesaja 29, Vers 14. Ich werde die Weisheit der Weisen verderben und das Verständnis der Verständigen werde ich ablehnen. Im Alten Testament heißt es, die Weisheit seiner Weisen wird verloren gehen und der Verstand seiner Verständigen sich verbergen. Du siehst schon, Paulus hat das etwas modifiziert aus dem Alten Testament heraus. Das ist eine Grundlinie der Schrift, gell? Das ist eine Grundlinie der Schrift. Des Wortes Gottes, dass die menschliche Weisheit nichts taugt. Das ist so. Ja? Und dass Gott dafür sorgt, dass wer sich auf diese menschliche Weisheit beruft und verlässt und darauf schwört, eben nichts versteht. Er wird die göttlichen Dinge nicht verstehen können. Der seelische Mensch erfasst nichts, sagt Paulus, von den tiefen Dingen Gottes. kannst du dankbar sein, wenn du glauben darfst, gell, dass das Wort Gottes die Wahrheit ist. So, und die Weisheit der Weisen wird also verdorben, die werden beschämt, sagt auch Jeremia schon, weil sie die Weisheit verschmähen. Das kannst du bei Hiob lesen. Denk an die Gespräche mit seinen drei Freunden da, in Anführungszeichen, gell. Die haben am Ende haben die gesagt, du musst irgendwas falsch gemacht haben, gell, weil es dir schlecht geht. Und sie haben nicht gewusst, was Gott mit diesem Bild sozusagen darstellen will. Und deswegen kann Paulus sagen, im gleichen Brief, in dem es heute Morgen geht, im Kapitel 3 dann, Vers 19, denn die Weisheit dieses Kosmos ist Torheit bei Gott. Denn geschrieben worden ist, der, der die Weisen in ihrer Fähigkeit, alles zu wirken, erhascht. Also du kannst, menschlich gesprochen, du kannst machen, was du willst. Wenn du Gott ablehnst, bist du immer auf der falschen Seite, egal was du tust. Ja. Also jeder schlaue Spruch taucht nichts, wenn er in der Ablehnung zu Gott stattfindet. Das ist die Botschaft des Wortes. Und Paulus fügt noch was hinzu im Kolosserbrief 2, Vers 8. Da sagt er, seht zu, dass niemand sein wird, der euch als Beute wegführt, der euch verführt. Wodurch? Durch Philosophie und leere Täuschung. Gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Elementen des Kosmos und nicht gemäß Christus. Was ist denn Philosophie? Das sind ja zwei griechische Worte, die da zusammenkommen. Philia ist die Weisheit, ist die Freundesliebe, Entschuldigung. Und Sophia ist die Weisheit. Also Philosophie ist die Freundesliebe zur Weisheit. Und man könnte auch sagen, die freundschaftliche Verbindung zu menschlicher Weisheit. Also wer menschliche Weisheit liebt, ist ein Philosoph. Gell? Und was menschliche Weisheit wert ist, haben wir bis jetzt schon zum Teil gehört, das ist Täuschung. Menschliche Weisheit, sagt Paulus, ist Täuschung. Es gibt ein schönes Bild im Alten Testament. Vielleicht könnt ihr euch erinnern an Boas und Ruth. Ja. Ruth war ja eine Ausländerin und Boas als Christusdarsteller hat sie ja auf seinen Feldern auflesen lassen. Das waren ja arme Leute. Und die durften nach der Ernte dann das Übrige, was noch auf dem Feld liegt, sammeln. Und da hat er zu ihr gesagt, die Ruth stellt ja die Leibesgemeinde des Christus dar in der heilsgeschichtlichen Betrachtung. Und da hat sozusagen der Christus zu seiner Ekklesia, seiner Leibesgemeinde und damit, wenn du dazugehörst, zu dir gesagt, höre meine Tochter, geh nicht zum Auflesen auf ein anderes Feld. Also unser Feld, auf dem wir auflesen, ist das Wort Gottes. Und dieses Wort Gottes ist unerschöpflich. Ja. Jetzt stell dir vor, du stehst am Nordseestrand und mit dem Eimer, gell, und nimmst dir vor, das Meer leer zu schöpfen. Ich glaube, das wird nichts. Gell. Und genauso müssen wir uns das hier vorstellen. Wenn wir auf diesem Feld das Wort des Gottes auflesen oder daraus schöpfen, wirst du nie fertig. Gell. Ich schreibe jetzt seit fast 30 Jahren Bibelkommentare, gell. Das nimmt kein Ende, nimmt kein Ende. Ich habe immer gedacht, irgendwann ist Schluss. Gell? Je mehr du da dich mit beschäftigst, umso mehr merkst du, da ist noch viel, 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 was ich überhaupt noch nicht gesehen habe. Gell? Also wir können sammeln und sammeln und das wird nie alle. Ist doch schön. Gell? Und so gesehen ist die Frage jetzt berechtigt, die Paulus im Vers 20 stellt und sagt, wo ist ein Weiser, nur ein Schriftgelehrter, wo ein Disputator dieses Äons? Verdummt nicht Gott die Weisheit des Kosmos? Ja, wo sind die alle? Gell? Da gibt es einen schönen Text, auch beim Prediger Salomo, der bringt da vieles auch toll auf den Punkt. Er sagt, der Weise, der wirklich weise ist, hat seine Augen in seinem Haupt. Wer ist unser Haupt? Jesus, gell? Also wenn wir weise sind, haben wir unsere Augen in unserem Haupt. Denk mal an die Welt, ans Militär, an Spionage. Es gibt Satelliten, gell? Je höher du bist, umso mehr kannst du gucken. Also wir hier sehen nur bis dahinter und wenn du, je höher du steigst und so weiter, kannst du blicken. Die Satelliten können noch viel mehr und man kann ja heute fast ein Viertel der Erdoberfläche mit einem Satelliten erfassen. Und wo ist jetzt unser Herr? Der ist ja genau genommen außerhalb unseres Sonnensystems angesiedelt. Würde also heißen, so weit wie Jesus gucken kann, kann keiner sonst gucken. Also wenn ich meine Augen in meinem Haupt habe, sehe ich mit dem Wort Gottes und mit meinem Herrn eigentlich viel, viel weiter als jeder Weise auf dieser Welt. Das müssen wir uns einfach mal vergewissern, gell? Die Schriftgelehrten und Disputatoren, von denen Paulus hier redet, die machen viel, viel, viel geschickte Rhetorik mit ihrer scheinbaren Sachkenntnis. Ich will nicht alle Wissenschaft verteufeln, versteht mich nicht falsch, gell? Aber wenn eine Wissenschaft die heilsgeschichtlichen Begriffe nicht verstehen kann, nicht glauben darf, werden sie auch mit ihren wissenschaftlichen Ergebnissen zu falschen Schlüssen kommen. Ich komme nachher nochmal gleich auf CERN zu sprechen. Ich möchte aber vorher noch ein Wort von Jesus vorlesen, aus Lukas 10, 21. Da hat er gesagt, zum Vater gesprochen in einem Gebet: Herr des Himmels und der Erde, ich danke dir, dass du diese Sachverhalte weg von den Weisen und Verständigen verborgen hast und hast die Unmündigen enthüllt. Genau das, was auch Paulus schreibt, gell? Also die heilsgeschichtlichen Zusammenhänge, die Gott geschaffen hat und seine Worte uns darlegt, kann man mit weltlicher, menschlicher Weisheit nicht verstehen. Gott hat es so gemacht, dass die Doofen, die Unstudierten, ich bin ja auch so einer, im Griechischen heißt es Idiotes, interessantes Wort, also ich bin auch ein Idiotes. Das nutzt also nichts, wenn du die Grundsprachen des Wortes Gottes kennst, dann musst du auch akademischen Grad haben oder irgendwas, ein Zettel, wo das draufsteht, eine Urkunde, weiß was ich, gell? Also wenn du das nur als Hobby machst, so wie wir sind ja Hobbyprediger, gell? Wir sind keine angestellten Prediger, wir machen das freiwillig, aus Freude, schon das ganze Leben lang. Ich habe mit 16 Jahren angefangen, Reinhold war ein bisschen später dran, glaube ich, aber ach, noch früh genug, gell? Also wir haben das ganze Leben uns mit dem Wort Gottes beschäftigt und haben immer darüber gepredigt, verkündet, mit den Leuten geredet. Das ist unser Leben. Gell? Und ich glaube, du kannst die heilsgeschichtlichen Zusammenhänge Gottes, die uns sein Wort schildert, nur verstehen, wenn du mit Freude und Begeisterung dich damit beschäftigst. Wenn ich das aus Zwang machen muss, weil mein Vater das will oder mein Pastor das will oder sonst irgendwer, dann wird das nichts. Gell? Also dann bleib lieber daheim und mach was anderes. Das muss Freude machen. So, und wenn wir jetzt diese Verkettung oder Verdrehung der Dinge hier erkennen, die Weisheit der Schriftgelehrten und Disputatoren, die taucht nichts, möchte ich euch mal drei Beispiele nennen, die im Zusammenhang. Die Wissenschaft sagt zum Beispiel, dass unser Weltall unendlich ist. Jetzt müssen wir mal gucken, was die Bibel sagt. Jesus sagt in seiner Endzeitrede, in Matthäus 24, da heißt es, ich lese, und er, nämlich Gott, wird seine Engel mit großen Posaunenschall aussenden und sie werden seine Auserwählten von den vier Winden her versammeln, von den äußersten Grenzen der Himmel bis zu ihren äußersten Grenzen. Heißt doch, die Himmel sind begrenzt. Sind nicht unendlich. Wenn ich Epheser 4, Vers 10 noch im Hinterkopf habe jetzt, das steht jetzt nicht gerade hier, wo Paulus sagt, dass Jesus durch alle Himmel hindurch gegangen ist, nämlich in die Gegenwart des Vaters, das war außerhalb der Sonnensysteme, wie viel es auch geben mag. Also hier erkennen wir, dass das Wort Gottes zur Wissenschaft im Gegensatz steht. Jetzt musst du dich entscheiden, gell? Glaube ich der Wissenschaft? Die haben gerade mal, früher wurden doch die Aphesien in Seidenpapier gewickelt. Kennt ihr das noch? Das gibt es heute nicht mehr. Vielleicht noch im Spezialgeschäft, keine Ahnung. Und da hat mal einer gesagt, die Aphesien ist die Erde, gell? Und das Seidenpapier, das ist der Kosmos, den wir erforscht haben. Gell? Da fliegen unsere Satelliten drin rum und die IS-Station da oben, gell? 400 Kilometer über der Erde. Wenn die Erde so rund ist, das sind 400 Kilometer so viel, gell? Die können nicht mal sehen, dass die rund ist. Also fliegen die da um die Erde rum. Also daran sieht man doch, der Mensch hat auch nicht den Kosmos erobert. Die wissen noch gar nichts, wissen die. Die wissen überhaupt nichts von Weltall und Kosmos. Können weit gucken, können viel hören, aber keine Ahnung. Und hier, meine Bibel sagt mir, das ist begrenzt. Ja, ja und jetzt glaube ich das. Arjun Mool hat einmal gesagt, ich bin so dumm, um alles zu glauben, was geschrieben steht. Ich bin auch so einer. So, dann zweites Beispiel. Angeblich gab es einen Urknall. Das Nichts hat geknallt. Erstmal weiß ich nicht, wie das gehen soll. Und in Verbindung damit, und das ist ja auch sehr interessant, haben wir ja in der Schweiz dieses Forschungszentrum, Großforschungseinrichtung für physikalische Grundlagenforschung in Genf, CERN genannt, dieser große Ring mit den vielen Magnetspulen und was weiß ich, wo man die Elektronen drinnen rundherum jagt und sich aufeinander dann stützen und man das Gottesteilchen sucht, also das kleinste Teilchen, aus dem alles geworden ist. In meiner Bibel steht, alles wurde durch das Wort Gottes. Johannes 1, Vers 3. Und was noch interessant ist, ich habe euch ein bisschen was mitgebracht. Das ist das Logo von CERN. Ja. Habt ihr sicher schon irgendwo gesehen. Und wenn wir wissen, wo das alles herkommt, die ganze Wissenschaft auch einen gewissen satanischen Hintergrund hat, kannst du hier erkennen, dass das antichristliche Zeichen dabei ist, nämlich 3x6. Sind drei Sechsen übereinander gelegt. 666. Enthüllung, also Offenbarung, meist genannt, macht das deutlich. Davon gibt es hunderte Beispiele. Das ist nicht das Einzige. Hunderte gibt es davon. Noch eins. Der Adopi-Olida, ja? Dreimal die Sechs. Oder die Trilaterale Kommission. Logo, dreimal die Sechs in Pfeilen dargestellt. Oder unser Telefonanbieter Vodafone, 3x6 enthalten in dem Logo. Ich könnte noch 100 andere bringen, ja. Das sind nur die allerbekanntesten. Und da siehst du, dass auch die Wissenschaft, die Technik, die politischen Hintergründe, die Steuerungsmechanismen, wir haben ja schon über die Weltregierung geredet, zeigen mir, dass also der Teufel, der Diabolos, der Satan, diese Welt regiert und auch seine freimaurerischen Symbole, seine antichristlichen Symbole, seine Satanskult-Symbole, dazu gehören auch Pyramiden, das ja, kennt das allsehende Auge und vieles andere. Guck mal Adidas an, da hast du die Pyramide, gell? Die Freimaurer-Pyramide als Beispiel, fällt mir gerade noch ein. Und das umgekippte E ist ein ganz wichtiges Freimaurersymbol. Findest du bei Dell Computer und bei E.ON und bei eBay und überall taucht das auf. Also wir haben unsere ganze Welt ist satanisch verseucht mit solchen Symbolen und keiner merkt es. Als ich meiner Frau das erste Mal gezeigt habe, hat die gesagt, ja und? Gell? Also du guckst dir das an und siehst nichts. Wer genau hinguckt, kann es sehen. Also der Urknall, Entschuldigung, ja, ist auch so eine satanische Erfindung, weil das Nichts hat geknallt. Das kann wohl schlecht sein. Ich habe früher schon mal gesagt, wir sind ja im Kommunismus groß geworden, wir zwei. Und auch da war ich schon gläubig in der ehemaligen DDR vor vielen Jahren. Und da habe ich schon mal zu jemandem gesagt, stell dir vor, du wirfst einen Handvoll Schrauben in den Wald, gell, und nach 10 Jahren fährt er ein Trabant raus. Und das klappt natürlich niemand, gell. Aber genauso soll sich alles entwickelt haben. Also Unsinn. Und damit wäre das dritte Beispiel eben die Evolution. Meine Bibel, mein Wort Gottes sagt mir, Gott hat alles nach seiner Art geschaffen. Und die angeblichen Zwischenglieder zwischen Mensch und Affe, die man da konstruieren hat, das sind ja alles modern ausgedrückt Fake, gell? Das ist ein neudeutsches Wort. Also es gibt keine Zwischenglieder, sondern wir wissen, das war lange mein Thema auch im Kommunismus, dass es keine Evolution gegeben hat. Und wer einigermaßen vernünftig ist als Wissenschaftler, der weiß das auch wenn er es nicht zugibt. Das ist die Weisheit dieser Welt. Und deswegen sagt Paulus hier, ich komme zurück zu unserem Text, Vers 21, denn weil die Weisheit Gottes, des Kosmos, der Kosmos durch die Weisheit Gott nicht erkannte. Wohlgefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigung die Glaubenden zu retten. Das ist auch eine interessante Kombination. Der Kosmos, die Welt, erkennt mit ihrer Weisheit nicht die Weisheit Gottes. Und deshalb benutzt jetzt Gott die Törichten, nämlich uns, die Glaubenden, um uns zu retten mit unserer Sichtweise der Schrift. Also wir vertrauen Gott, Gott ist treu, der lügt nicht. Und wenn der gesagt hat, ich habe das so und so gemacht, dann glaube ich das, egal was mir irgendeine menschliche Weisheit einreden will. Und von daher ist es schwierig, weil der Rettungsplan Gottes, der ist so simpel, so einfach, der ist viel zu einfach, dass es Menschen nicht glauben können. Also eine komplizierte Sache, die wird für Leute interessant, gell? Und dann, das glauben sie eher, auch wenn sie es nicht verstehen. Aber so etwas Einfaches, Jesus auf Golgatha, hat die ganze Welt gerettet. Das ist Unsinn, ja? Das ist viel zu einfach. Also die Gedanken Gottes, die er uns vermittelt in seinem Wort, sind so einfach, wenn du dich mit beschäftigst und wenn du glaubst, was da steht und wenn du noch verschiedene Bibelübersetzungen liest, dann nicht immer an einer hängst, weil es gibt ja auch Unterschiede in den Übersetzungen, die dann zum Teil auch irreführend sind. Paulus sagt zum Timotheus, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Jesus sagt in Johannes 16, der Geist wird den Kosmos überführen, damit sie erkennen, dass ich recht habe. Ich sage es mit meinen Worten. Und dass es nicht einfach so passiert, sondern dass Gott auch durch Gerichte, durch Erziehung das macht, dass er Menschen auch sozusagen dahin führt, wird er keiner gezwungen. Das erkennen wir auch darin, dass Paulus uns im Korintherbrief, hier im gleichen Brief, in dem es heute geht, ja sagt, dass Gott ein Gott des Maßes ist. Das heißt, auch seine Gerichte, seine Zurechtbringungen sind maßvoll. Also für 70 Jahre Sünde kann ich nicht ewig gequält werden. Wäre maßlos. Das ist nicht im Wort Gottes so geschrieben, wenn man es genau liest, sondern er ist an Gottes Maßes überführt und führt alle zurück oder zum Glauben, so könnte man das auch sagen. Gell? Ich werde nicht gezwungen, sondern überzeugt. Gott überzeugt mich, dass er recht hat. Und das finde ich gut. Und von daher ist für mich der Gott, an den ich glauben darf, viel größer als der Gott, vielleicht, der sagen würde, ja, so 10% der Menschheit, das ist okay. Der Rest hat Pech gehabt, gell? Die sind halt für immer verloren. Das ist nicht die Botschaft der Bibel. So, und jetzt geht es weiter im Text, dass Paulus sagt, die Leute wollen Zeichen. Gell? Die Juden wollen Zeichen, die Hellenen, die gucken nach Weisheit. Die Griechen, wird am meisten gesagt, gucken nach Weisheit. Die Juden wollen Zeichen. Aber wir, was machen wir? Wir verkünden Jesus als angepfahlt, also Jesus am Kreuz, auf Golgatha, wenn dir das Wort lieber ist. Und das ist den Juden ein Ärgernis, sagt Paulus hier, Vers 23, und den Nationen eine Torheit. Den Juden ein Ärgernis, ein Verfluchter am Pfahl, ein Verfluchter am Holz, ein Gehängter sozusagen, der soll der Messias sein. Jude, ja, denkt so, niemals. Und deswegen ist das Torheit. Und weil Jesus ja gesagt hat, ich habe schon Abraham gekannt und ehe Abraham war ich schon da. Gell? Deswegen wollten sie ihn ja umbringen, weil sie gesagt haben, er macht sich Gott gleich, das ist ein Ketzer. Und die Griechen, für den Griechen, griechisches Denken, gell? Das machen wir ja immer, wir sind davon geprägt. Griechisches Denken, menschliche Vernunft, die sagt, was? Ein Mensch wird ermordet und jetzt soll die ganze Welt gerettet sein? Was für ein Unsinn, gell? Wer kann denn sowas glauben? Und da sehen wir die, zumindest nach dem Bibeltext, die beiden Gruppen, nämlich die Juden und die Nationenleute, die im Grunde das gleiche Ergebnis haben, im Denken nur durch andere Wurzeln geprägt, verschieden reagieren. Und deswegen verkünden wir Christus auf Golgatha angepfahlt oder gekreuzigt, um zu sagen, das ist der Wendepunkt in der Heilsgeschichte Gottes. Und Vers 24 heißt dann weiter: Ihnen aber, den berufenen Juden, außerdem den Hellenen, verkünden wir Christus als Gottes Vermögenskraft und Gottes Weisheit. Wir sind ja letztes Jahr bei Lutherjahr, und Luther, auch bei seinen vielen Fehlern, die er hatte, war ja ein toller Mann. Und er hat mal gesagt: Wer Gott außerhalb von Christus sucht, der findet den Teufel. Er hat ja eine kernische Aussprache gehabt, gell? Und das klingt manchmal etwas hart, aber trifft den Kern der Sache. Wenn ich zu Gott will, ohne Jesus, finde ich den Teufel, sagt Luther. Gell? Und wir erinnern uns, was hat Jesus gesagt? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Gell? Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Also nutzt mir das dann nicht, wenn ich um Jesus rumgehen will, irgendwie einen Gott finden. Ja? Das macht keinen Sinn nach dem Bibeltext. So, und deswegen sagt Paulus hier: Christus ist Gottes Vermögenskraft. Christus ist Gottes Vermögenskraft. Und nicht nur die, seit seiner Auferstehung sind alle Gotteskräfte, davon werden uns viel geschildert im Neuen Testament, zur Wirkung gekommen. Es gibt einen Vers in Epheser 1, 19, ich nenne den gerne den stärksten Vers der Bibel, weil da stehen alle vier Kräfte in einem Vers. Da sagt Paulus, Paulus betet, das ist sein sogenanntes erstes Gemeindegebet, da sagt er Epheser 1, 19, dass wir endlich wahrnehmen sollen, welche die überragende Größe seiner Vermögenskraft ist, seiner Dynamis, hinein in uns, die Glaubenden, gemäß der Innenwirkung, das ist die Energie, und der Haltekraft seiner Stärke. Ja. Also mehr geht nicht. Alle vier Gotteskräfte sind seit Auferstehung Jesu zur Wirkung gekommen. Wo? In den Glaubenden. Ja. Also wir, jetzt menschlich ausgedrückt, wir sind die stärksten Menschen der Welt, gell, weil wir haben die ganzen Gotteskräfte in uns gebündelt, sagt mir das Wort Gottes. Deswegen kann ich ganz beruhigt durch diese Welt gehen. Man muss mir keine Gedanken machen, ob jetzt morgen der dritte Weltkrieg ausbricht, weil es geht alles nach Gottes Plan. Und wir sind Teil davon, von diesem Plan. Und das ist das Tröstliche. Und das ist auch der Zuspruch, den wir vielleicht heute mitnehmen können, dass wir wissen, auch die Dinge, die uns nicht gefallen, gehören zu dem Heilsplan Gottes. Er benutzt das Üble, um Gutes zu wirken, sagt mir das Wort Gottes. Und wenn das so ist, dann müsste ich eigentlich, auch wenn es mir mal übel geht, nicht gleich jammern, sondern sagen: Danke, gell? Ich weiß, dass das auch dazugehört. Gelingt mir nicht immer, gell? Dass ihr nicht denkt, ich kann das, keine Frage. Ich predige das ja, damit ich das höre, gell? Dass das so ist, weil mir das sonst niemand sagt. So, und jetzt sagt hier Paulus noch: Christus ist Gottes Vermögenskraft und er ist Gottes Weisheit. Gell? Christus ist Gottes Weisheit. Ja, was willst du mehr? Mehr geht nicht. Gell? Und im 1. Korinther 1,30 sagt ja der Paulus dann auch in dem Vers, den wir vorhin schon gehört haben, dass er unsere Weisheit und Gerechtigkeit geworden ist. Ja. Wenn ich das glauben kann, gell, dann geht es mir doch gleich besser. Wir sind geboren in der Weisheit und Gerechtigkeit Gottes, die Christus in Person ist. Da das törichte Gottes weiser ist als die Menschen und das schwache Gottes stärker als die Menschen. Ja, glaubst du das? Ja. Und wenn du glauben kannst, dann wieder kannst du mit erhobenem Haupt durch diese Welt gehen, weil der Verfehlung nicht kannte, nämlich Christus, den hat er für uns zur Verfehlung oder Sünde gemacht. Warum? Damit wir Gottes Gerechtigkeit würden. Das heißt, es hat ein Tausch stattgefunden, 2. Korinther 5, 21, ein ganz wichtiger Vers. Es hat ein Tausch stattgefunden, Christus hat die Schuld auf sich genommen, er hat bezahlt und jetzt muss ich nicht mehr bezahlen. Wenn ich euch zum Essen einlade, im Restaurant gehe und bezahle, und dann gehst du raus und gehst nochmal hin zum Kellner und sagst, ich will noch bezahlen. Da sagt er, ist schon bezahlt. Gell? Jetzt kannst du sagen, danke. Oder du kannst sagen, nee, das will ich nicht. Ich will selber bezahlen. Gell? Und so sind doch die Menschen. Ich lasse mir doch nichts schenken. Man muss sich was wieder schenken. Und in diesem Denken sind wir doch gefangen. Und wenn du dich davon befreien kannst, kannst Danke sagen für das Geschenk, kannst es annehmen. Das ist das schön. Gell? Ich war ja früher in einer Religion, die meisten von euch wissen das, die die Menschen belastet hat und hat sie bedroht und bedrückt und gesagt, wenn du nicht das machst, dann wirst du vernichtet oder landest in der Hölle oder wo auch immer. Nein, sondern ich weiß heute aus dem Gesamttext der Bibel heraus, Christus hat bezahlt, ich bin befreit und jetzt gebe ich mir Mühe, ordentlich zu leben. Also wenn jemand zu dir sagt, streng dich an, damit Gott dich annimmt, das ist falsch. Die Bibel sagt, Gott hat dich angenommen, jetzt lebe ordentlich. Ja. Also unsere Glaubensväter haben immer gesagt, werde, was du bist. Also wir haben alles und deswegen schämen wir uns, wenn wir uns mal daneben benehmen. Deswegen geben wir uns Mühe, ordentlich zu leben. Und auf diese Art und Weise, in diesem Ablauf der Erklärung des Wortes hier, kann man also sagen, das Törichte Gottes, und das sind wir, wurden weiser als die Menschheit, weil die Menschheit lebt immer noch unter Druck, unter Angst und in der Religion sowieso. Jede Religion bedrängt die Leute, wie auch immer das geartet sein mag. Und wenn man dann auch weiß, dass auch die Religionen denselben Hintergrund haben wie diese Dinge, dann muss man sich nicht wundern. Gut, ich komme langsam zum Schluss. Paulus macht hier noch einen interessanten Hinweis ab Vers 26, in dem er den Berufungsmaßstab erklärt. Er sagt, blickt auf eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise gemäß Fleisch und nicht viele Vermögensmächtige, nicht viele Edelgeborene sind. Da guckt uns, wie viele Doktoren sitzen heute hier? Möglicherweise keiner. Gut. Also, das ist kein Hinderungsgrund für den Glauben. Verstehe das nicht falsch. Gell? Es sind nicht viele, hat er gesagt. Die Bibel nennt uns ja einige. Abraham war ein reicher Mann, der syrische Hauptmann des Heeres. Der Naaman war ein einflussreicher Mann, kam zum Glauben. Oder der Mederkönig Darius, auch ein Beispiel. Ja. Oder wenn wir an Josef Arimathäa denken, ein reicher Ratsherr, der hat seine Grabesgruft zur Verfügung gestellt für Jesus, kam auch zum Glauben. Nikodemus als Pharisäer, dann wird von Beamten geredet und verschiedene andere Beispiele. Und als Paulus im Gefängnis war, hat er dann gesagt, die aus des Kaisers Haus, gell, sind auch zum Glauben gekommen. Also es gab einzelne reiche, berühmte, schlaue Leute, die zum Glauben gekommen sind. Aber das ist nicht die Regel. Die Regel ist das, was hier steht. Es sind nicht viele Weise, weil die Weise dieser Welt, der Reichtum dieser Welt, denke an den reichen Jüngling, der zu Jesus gesagt hat, was soll ich tun? Hat er gesagt, verkauf alles und geh mit mir. Gell? Und oh, da wurde er dann ganz betrübt, weil er viele Güter hatte. Und da sagt Jesus dann, wie schwierig werden die, die Gelder haben, in die Regentschaft Gottes hineinkommen. Also die reichen Leute haben schon ein Problem damit, offensichtlich. Nicht alle, aber es ist mehrheitlich wohl so, weil es nur wenige sind, denen das nicht passiert. Schlussfolgerung von Paulus in Vers 27, sondern die Törichten des Kosmos auserwählt Gott, auf dass er die Weisen beschäme. Und die Schwachen des Kosmos auserwählt Gott, auf dass er die Starken beschäme. Ja, genau das ist das Handeln Gottes. Er dreht das gerade rum. Also die Reichen und die Bescheidenen, die sind in seinen Augen quasi an zweiter Stelle gesetzt. Und die Dummen und die Armen, ja, was hat Jesus gesagt in seiner Bergpredigt? Die geistlich Armen, denen gehört das Reich der Himmel. Gell? Und in meiner Religion hieß das früher, die sich ihrer geistigen Bedürfnisse bewusst sind. Man hat das gerade umgedreht. Gell? Und da siehst du, wie auch Religion den Bibeltext verdreht. Ja, und deswegen, wen hat er noch erwählt? In Vers 28, die Unedelgeborenen. Ist jemand adelig hier von euch? Auch nicht. Also, was ist das für eine arme Gesellschaft hier, gell? Und die Verachteten und die, die nichts sind, die hat er erwählt. Und das finde ich großartig. Und warum? Mein letztes Wort für heute Morgen, damit sich vor Gott kein Fleisch rühme, steht da, gell? Also die Leute im Vers 29, die angesprochen sind, könnten ja sagen, wie Nebukadnezar, guck mal, was ich gemacht habe, gell? Ein riesen Weltreich habe ich aufgebaut. Gell? Was musste er dann? 7 Jahre wie ein Tier leben. Und das war seine Erziehungszeit. Anschließend hat er, kam er zum Glauben, hat Gott gepriesen. Und da sieht man, dass Gott Mittel und Wege hat, Menschen zu überzeugen. So, und Paulus sagt in 1. Korinther 4, Vers 7, was hast du, was du nicht empfangen hast? Also alles, was wir können, haben und sind, haben wir empfangen. Wenn du es aber auch empfangen hast, was rühmst du nicht, als hättest du es nicht empfangen? Mit anderen Worten, das ist meine Leistung. Ja? Religion ist leistungsabhängig. Ich habe früher gesagt, Wolfgang, hast du gut gemacht, gell? Als ich noch in der Religion war. Und heute muss ich sagen, danke Herr, gell, dass du das geregelt hast. Und da sind wir auf dem biblisch richtigen Weg. Ja, zusammenfassend lässt sich Folgendes feststellen, auf die Frage, was haben wir heute gelernt. Christus auf Golgatha ist für die Mehrheit der Menschen eine Torheit. Und für die, die es glauben können, ist es die Dynamis Gottes, die Vermögenskraft Gottes. In dieser Kraft kannst du durch diese Welt gehen. Gott rettet deshalb durch diese törichte Botschaft. Das ist sein Weg, Leute zu überzeugen. Wir sagen, du brauchst Jesus. Und da sagt er, was geht mich Jesus an? Dann gehst du weiter. Vielleicht kommt einer und du sagst, du warst Jesus, und er fragt, warum? Ja, kannst schon ein bisschen mehr erklären. Also wir warten, bis jemand die Tür aufmacht. Früher in meiner Religion kannst du schon mal den Fuß in die Tür stellen. Das ist verkehrt. Wir teilen das Wort aus und warten auf die Reaktion. Und deswegen ist das Törichte Gottes, wir, wenn wir dazugehören, weiser als alle Weisheit dieser Welt. Schön, wenn man das hört, gell? Und dieses Törichte hat Gott erwählt und damit macht er Heilsgeschichte. Die Schwachheit des Menschen, Jesus am Flugholz auf Golgatha, was haben die gesagt? Die Spötter. Wenn du Gottes Sohn bist, dann steig herab. Ja, das war der Spott. Genauso ist es heute. Und ich habe die Woche noch einen schönen Spruch gehört, passt gerade noch daher. Da hat jemand gesagt, du kannst es nicht allen recht machen. Selbst wenn du übers Wasser laufen könntest, käme immer einer daher und würde sagen, ob du nicht zu blöd zum Schwimmen bist. Und das fand ich köstlich, gell? Weil genauso sind die Leute. Und das ist auch hier zum Thema passend. Das Törichte Gottes ist weiser als die Weisheit der Menschheit. Ja, der Herr segne sein Wort an uns allen. Amen.